Ja, wir wollen zunächst Gottes Wort aufschlagen, ein paar Stellen miteinander lesen. Zunächst aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Dann aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. 2. Timotheus 3. Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Ende von Vers 2. Den Eltern ungehorsam. Vers 3. Ohne natürliche Liebe. Und eine letzte Stelle zunächst aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Erstmal soweit. Wir wollen im Laufe des Abends noch sicherlich einige weitere Stellen aus Gottes Wort lesen. Das ist mir besonders wichtig bei diesem Thema, dass wir ganz viel Gottes Wort zu uns reden lassen und nicht Menschenmeinung uns anhören. Denn gerade zu diesem Thema Erziehung gibt es ja jede Menge Meinungen, Ideen, Konzepte, Methoden. Aber wenn wir biblisch erziehen möchten, dann müssen wir auch die Bibel immer wieder zu Rate ziehen. Nur ganz kurz was zu meiner Person. Was verbindet mich mit dem Thema Erziehung? Zunächst mal bin ich selber betroffen als Vater. 4 Kinder habe ich, die im Alter zwischen 5 und 16 sind, also ich habe Erziehung noch lange nicht hinter mir, ich stecke mittendrin. Ich komme nicht als einer, der schon alles richtig gemacht hat und euch jetzt erzählen möchte, wie es geht, sondern ich bin Betroffener. Und ja, man könnte sagen, ein Vater mit gleichen Gemütsbewegungen wie ihr. Ich kenne die Sorgen des Vaterseins, ich kenne die Probleme und stehe also hier nicht als einer, der über den Dingen schwebt, sondern als einer, der Mut machen möchte zur Erziehung, dass wir vielleicht Lust zur Erziehung bekommen, wenn es bisher nicht so ist. Das soll so ein bisschen heute ja das Thema sein, Lust oder Last. Natürlich gibt es auch Lasten, das können wir nicht wegdiskutieren. Erziehung kann sehr belastend sein. Meine eigene Familie, die kommt am Sonntag nach. Das heißt, ihr werdet sie, wenn ihr Sonntag auch dabei seid, kennenlernen und ich sage schon mal vorab, es ist keine Musterfamilie, das heißt, wir sind eine ganz normale Familie. Eine Familie, wo schon mal Streit vorkommt, wo es Ungehorsam gibt, wo Lieblosigkeiten vorkommen. Und gerade deshalb ist ja Erziehung nötig, nicht weil wir perfekt sind, sondern es ist wie so ein Garten. Deswegen habe ich zuerst an den Garten gedacht, in 1. Mose 2. Erziehungsarbeit ist wie Gartenarbeit. Gott hat uns etwas anvertraut, so wie damals den ersten Menschen, und hat ihnen einen zweifachen Auftrag gegeben, bebauen und bewahren. Fördern und schützen. Diese beiden Seiten gibt es eigentlich immer dann, wenn Gott uns etwas anvertraut, sei es die Familie, sei es die Gemeinde, sei es irgendeinen Arbeitsbereich. Oft hat unsere Verantwortung mit diesen beiden Seiten zu tun, bebauen und bewahren. Und jeder, der einen Garten hat, ich habe leider keinen, aber jeder weiß, dass nicht zu irgendeinem Zeitpunkt alles von selbst läuft. Ja, man hat alles angepflanzt und dann wächst alles und es gibt nie mehr Probleme, sondern Garten bleibt eine beständige Arbeit. Und so ist es auch mit der Erziehung. Wir sind nicht irgendwann fertig, jedenfalls solange die Kinder zu Hause sind. Und so bin ich auch mit meiner Familie natürlich lange nicht fertig. Und gibt es bei mir noch eine zweite Perspektive, aus der ich Erziehung erlebe. Ich bin auch Lehrer. Und neben meinen eigenen 4 Kindern habe ich so, ich habe mal ein bisschen überschlagen, im Laufe der Jahre bestimmt 500 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Habe also sehr, sehr viele Familien kennengelernt, hunderte von Eltern. Habe viele, viele Gespräche gehabt, Hausbesuche gemacht und einfach die unterschiedlichsten Erziehungsstile, Erziehungsmethoden, Erziehungskonzepte erlebt. Und das gibt natürlich einen etwas weiteren Horizont, als ihn die meisten haben. Und davon möchte ich eben auch profitieren und an andere weitergeben. Denn man erlebt bestimmte Dinge, die sich einfach wiederholen, immer wiederholen, bestimmte Fehler. Man kann dann manchmal vorhersagen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln werden. Andererseits gibt es nicht das Rezept, das wird Thema am dritten Abend sein, das Rezept, was man einfach nur anwenden muss und dann läuft alles. Erziehung ist nicht eine Sache wie eine Technik, die man erlernen kann und wo es dann eine Erfolgsgarantie gibt. Wir bleiben immer abhängig von der Güte, von der Gnade unseres Gottes. Leider gibt es einen Trend in unserer Gesellschaft, der sehr besorgniserregend ist. Und das ist die Tatsache, dass immer mehr Eltern gar nicht mehr wissen, was Erziehung ist. Das mag in christlichen Kreisen noch nicht so gravierend sein, aber ich erlebe ja, wie gesagt, auch sonst sehr viele Eltern. Ich erlebe Eltern, die schon resignieren, wenn die Kinder 10 Jahre alt sind, 12 Jahre alt sind. Dann sitzen solche Eltern bei uns in der Lehrersprechstunde und haben aufgegeben. Mein Kind hört nicht auf mich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also sehr, sehr früh wird heutzutage resigniert. Man weiß einfach nicht, wie geht's denn? Andere Eltern versuchen einfach jahrelang so einen Kurs zu fahren, freundschaftliche Partner ihrer Kinder zu sein. Das ist auch nicht Erziehung. Das Konzept dahinter ist, Hauptsache die Beziehung zu meinen Kindern reißt nicht ab. Das sind so Eltern, die sehr viel erlauben, sehr wenig gegensteuern. Und als christliche Lehrer haben wir mit solchen Eltern oft sehr viele Konflikte, weil wir natürlich gerne erziehen möchten. Und wenn diese Eltern uns dann in den Rücken fallen und bei einer gewissen Strenge dagegen steuern, überbehüten, dann scheitern natürlich auch unsere Erziehungsbemühungen. Leider ist es dann oft so, nach 3-4 Jahren sitzen die gleichen Eltern dann auch vor uns. Nicht selten kommen Tränen, Verzweiflung. Man merkt dann zu spät, dass das der falsche Kurs war. Dass man versäumt hat, rechtzeitig zu erziehen. Viele Eltern versuchen, sich Zuneigung ihrer Kinder zu erkaufen durch Zugeständnisse von Dingen, wo sie eigentlich genau wissen, die sind falsch. Das dürfte ich eigentlich nicht erlauben, aber ich tue es doch, damit meine Kinder mich toll finden. Das ist auch ein Kurs, der immer in der Sackgasse endet und am Schluss viel Verzweiflung hervorbringt. Das ist auch ein Weg, auf dem kein Segen ruht. Wenn die Motivation zur Erziehung darin besteht, dass meine Kinder mich toll finden, das darf nicht das Motiv sein. So, nach so viel Negativen vielleicht erstmal was Beruhigendes. Erziehung ist nicht etwas Kompliziertes. Es ist nichts, wozu man eine besonders außergewöhnliche Begabung braucht. Und es ist schon gar nicht etwas, das man erst studieren muss. Ja, ich stehe natürlich hier als einer, der auch Pädagogik studiert hat. Aber ich darf euch sagen, in diesem Studium habe ich überhaupt nichts darüber gelernt, wie man Kinder erzieht. Und da habe ich ein bisschen darüber gelernt, über unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert, nach welchen Werten sie funktioniert und warum Erziehung gerade nicht funktioniert nach diesem System. Davon werde ich morgen, so Gott will, ein bisschen erzählen. Viele Menschen sind expertengläubig in unserer Gesellschaft. Man hofft, dass irgendwelche Erziehungsexperten uns den richtigen Kurs zeigen und dass man dann das nur noch umsetzen muss. Leider gibt es auch Christen, die so denken. Ich hoffe, ihr seid nicht in dieser Erwartung gekommen. Also ich möchte nicht als der Erziehungsexperte zu euch sprechen und was ich sage, das müsst ihr dann nur noch tun und dann habt ihr keine Probleme mehr mit der Erziehung. Sondern ich bin gekommen, um Mut zu machen zur Erziehung und um mit uns zusammen nochmal biblische Grundsätze anzuschauen, die uns wirklich eine gute Orientierung geben. Also Erziehung ist nicht eine Wissenschaft, sondern es ist ein Auftrag Gottes. Epheser 6, ganz klar, es ist Gottes Auftrag an uns, unsere Kinder zu erziehen. Wenn das Christen heute trotzdem als schwierig empfinden, dann hat das nichts mit diesem Auftrag an sich zu tun, sondern mit der Umgebung, in der Erziehung stattfinden muss. Deswegen habe ich 1. Timotheus gelesen. Wir leben in diesen letzten Tagen, wo vieles unnatürlich geworden ist. Keine natürliche Liebe steht da. Das betrifft Eltern gegenüber ihren Kindern. Es fehlt oft an natürlicher Liebe. Umgekehrt fehlt es an natürlichem Respekt. Den Eltern ungehorsam. Der Durcheinanderbringer, Diabolos, ein Name für Satan, der Durcheinanderbringer, hat es geschafft, alles auf den Kopf zu stellen. Die Schöpfungsordnung Gottes ist abgeschafft in unserer Gesellschaft. Die Menschen, mit denen wir zusammenleben, sind umprogrammiert. Das muss man wissen. Sie sind umprogrammiert. Das Unnatürliche wird heute als natürlich verkauft. Die Homo-Ehe. Männer, die in Erziehungsurlaub gehen, während die Frau beruflich tätig ist. Familien, wo beide Eltern möglichst arbeiten und die Kinder schon mit ein paar Wochen in den Kinderhort abgegeben werden. Das hält man heute für das Normale. Aber es ist unnatürlich. Das sind moderne, in Anführungszeichen, moderne Lebenskonzepte, die man noch vor Jahrzehnten hier in unserem Land Deutschland, zumindest damals im Westen, für undenkbar gehalten hätte und abgelehnt hätte. Also innerhalb weniger Jahrzehnte hat es der Teufel geschafft, uns umzuprogrammieren, uns umzupolen in unserem Denken. Und diese Atmosphäre, diese vergiftete Atmosphäre, die atmen wir alle ein. Auch wir als Christen, wir leben ja in dieser Welt. Und deshalb ist es so schwer, den Garten zu bewahren. Unser Garten steht inmitten einer, ich darf das mal so versinnbildlichen, inmitten einer verwüsteten Landschaft. Um uns herum ist moralisch gesehen Fukushima. Ein geistlicher Tsunami hat alles Natürliche weggerissen, alle Maßstäbe auf den Kopf gestellt und die ganze Gesellschaft ist verstrahlt durch einen antichristlichen Zeitgeist. Und unser persönlicher Garten, unsere Familie, wird von diesen unsichtbaren Einflüssen bombardiert. Da ist die Macht der Medien. Das sind Schul- und Erziehungssysteme, die von diesem Geist geprägt sind. Das sind natürlich auch die gleichaltrigen Mitschüler unserer Kinder, die täglich die Einflüsse der Medien und der Jugendkultur in sich aufnehmen. Wenn man das alles sieht, diese ganzen Einflüsse, könnte man da nicht verzweifeln, wie der Knecht Elisas in 2. Könige 6. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? So kann man als Eltern wirklich das als eine schwere Last empfinden, Kinder in dieser Gesellschaft erziehen zu wollen. Aber andererseits liegt darin auch eine besondere Chance. Philipper 2. Als Lichter zu leuchten inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wir sind umgeben von Menschen, die eben nicht wissen, wie Erziehung geht. Wir als Christen haben die besten Maßstäbe, die es gibt. Wir haben das Wort Gottes. Was für eine Chance, was wir da zeigen können. Ich komme ja gerade aus der Uckermark von Klaus Günschel. der da so ein bisschen Kontakte auch hat zum Sozialamt, und der erzählte, in diesem Landkreis, da sind x Sozialarbeiter nur damit beschäftigt, Familien zu betreuen, die einfach nicht mehr klarkommen. Da gehen Sozialarbeiter jeden Freitag in die Häuser, um in die Kühlschränke zu gucken. Ist da genug zu essen drin für die Kinder, dass sie am Wochenende was haben? Eltern, die nicht mehr wissen, wie man lebt, wie man einkauft, wie man medizinische Versorgung sicherstellt. Eltern, die ratlos sind, wenn sie vor Entscheidungen stehen. Welche Schulform ist denn jetzt für mein Kind die richtige? Das müssen dann die Sozialarbeiter übernehmen. In so einer Gesellschaft leben wir als Christen, und wir kennen gute Ordnungen, kennen gute Maßstäbe, kennen vollkommene Maßstäbe. Und wir dürfen sie zeigen. Wir dürfen den Menschen um uns herum zeigen, wie Familie funktioniert, wie Erziehung funktioniert. Und das soll uns Lust machen, einfach unter dieser Last zusammenzubrechen, in einer solchen Umgebung leben zu müssen, also moralisch verkommenen Umgebung, wo alles auf den Kopf gestellt ist, sondern wir sollen Himmelslichter sein, leuchtend als Orientierungspunkte für andere. Es geht natürlich nur, wenn wir uns nicht selbst von diesem verdrehten Denken anstecken lassen. Was wir brauchen, ist ein fester, vollkommener Orientierungspunkt. Und genau den haben wir in der Erziehung. Darum soll es heute Abend gehen. Unser Orientierungspunkt ist Gott, der vollkommene Vater. Und über diesen Vater möchte ich heute Abend besonders mit euch nachdenken. Deswegen ist Vatersein für uns Christen so eine besonders hohe Berufung. Wir sollen etwas widerspiegeln von Gott, dem Vater. Das ist nicht irgendeine Technik, ich habe schon gesagt, wo man ein gutes Handbuch für braucht, sondern es bedeutet, dass wir selbst in unserem Wesen, in unserem Sein verändert werden. Etwas mehr Schritt für Schritt übernehmen von den Vatereigenschaften Gottes. Übrigens ist das ein ganz allgemeines Prinzip im Christenleben. Im Christenleben geht es nicht zunächst darum, was wir tun, wie im Alten Testament, wenn man die Gebote sich mal anguckt. Altes Testament, du sollst nicht stehlen, töten, ehebrechen. Tätigkeiten werden da aufgezählt, was man nicht tun soll oder was man tun soll. Im Christenleben geht es zuerst immer darum, was wir sind. Natürlich entsteht dann daraus ein Tun, aber wichtig ist, was wir sind, was Gott aus uns macht. Epheser 4 zum Beispiel, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend. Und aus diesem Wesen, aus diesem veränderten Wesen folgen dann Handlungen. Also so fragt auch ein guter christlicher Vater nicht zuerst danach, was er tun muss, welche Techniken, welche Methoden er anwenden muss, damit die Kinder gut geraten, sondern er fragt, wie er sein muss, damit die Kinder das Wesen Gottes kennenlernen. Natürlich gibt es keinen höheren Maßstab als diesen, und wir müssen da hinein wachsen. Deswegen in dem Maße, wie wir Kinder erziehen, werden wir auch gleichzeitig wieder selbst erzogen. Vatersein ist ein Lernprozess. Als ich vor 16 Jahren mein erstes Kind bekam, hatte ich kein fertiges Erziehungskonzept, sondern ich habe ganz viel lernen müssen in dieser Zeit. Gott hat an mir genauso gearbeitet, wie ich versucht habe, an meinen Kindern zu arbeiten. Gut, bevor wir uns die Vatereigenschaften Gottes etwas ansehen, ein Wort an die Mütter, die ja auch hier sind. Nicht, dass ihr denkt, also der Abend ist nicht für euch. Tatsächlich geht es heute in erster Linie mal an die Väter. Ich glaube auch, dass das biblisch ist. Versucht mal, das rauszufinden. Wenn die Bibel über Erziehung spricht, werden, glaube ich, fast immer die Väter angesprochen. Epheser 6, ihr Väter. Hebräer 12, zudem hatten auch wir unsere Väter nach dem Fleisch als Erzieher, steht da. Also die Hauptverantwortung sieht Gott bei den Vätern. Das ist erstmal ganz wichtig, neu zu sehen. Vielleicht tut das manchen Müttern ganz gut, heute Abend mal zu hören. Denn viele Mütter leiden gerade darunter, dass die Väter die Erziehung fast völlig ihnen überlassen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum in vielen Familien gar keine Erziehung mehr stattfindet. Der Vater hat sich rausgezogen und die Mutter ist irgendwann so überlastet, dass sie aufgibt. Und dann die armen Kinder, ja, dann wird gar nicht mehr erzogen. Die Mutter ist frustriert über den Vater und der Vater ist nicht da. Trotzdem, liebe Mütter, wenn das bei euch so ansatzweise sein sollte, dann geht nicht gleich nach Hause und macht den Vätern Riesenvorwürfe, denn das wird eurer Ehe auch nicht gut tun, sondern ermutigt sie lieber, neu auf dieses Vorbild zu sehen und diesem vollkommenen Vater ähnlich zu werden, dieses als Berufung, als Auftrag, als schöne Aufgabe anzunehmen. Eine Bibelstelle wenigstens für die Mütter aus Titus Kapitel 2. Da werden die älteren Frauen aufgefordert, die jungen Frauen zu unterweisen. Titus 2, Vers 4. Dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürfig zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ich glaube, so eine Bibelstelle muss man nicht großartig auslegen, die spricht für sich. Die Aufgaben einer jungen Mutter werden hier aufgezählt, Männer lieben, ihre Kinder zu lieben, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein, das Ganze in Unterwürfigkeit gegenüber dem Mann. An sich nicht schwierig zu verstehen. Schwierig ist nur, dass die Gesellschaft um uns herum, das Thema hatten wir eben, etwas völlig anderes lehrt. Frauen sollen sich im Beruf verwirklichen, sollen die gleichen Positionen wie Männer einnehmen. Kinder kann man so früh wie möglich an Betreuungseinrichtungen abgeben. Es ist fast nicht zu glauben, dass unzählige Frauen auf diese unsinnige Lüge hereinfallen. Wieso ist es denn erfüllender, irgendein Rädchen in einem großen Wirtschaftsunternehmen zu sein, als Kassiererin bei Aldi zu sitzen oder irgendwo im Büro Akten zu sortieren? Was soll daran erfüllender sein, als zu Hause für die Kinder da zu sein? Die wichtigste Person im Leben dieser jungen Menschen zu sein, die Gott dir anvertraut hat. Und dann Mann eine Hilfe zu sein. Deine Kinder brauchen gerade in den ersten Lebensjahren nichts dringender als die liebevolle Fürsorge einer Mutter und die Nestwärme eines echten Zuhauses. Ich weiß natürlich, dass es finanzielle Notfälle gibt, dass es Situationen gibt, wo die Frau auch mitarbeiten muss. Das möchte ich jetzt mal ausklammern. Gott weiß das auch. Aber geht es nur um die Selbstverwirklichung der Frau, um möglichst schnell aus dem Haus auch rauszukommen im Beruf, dann heißt es neu, seine Prioritäten zu überdenken. Gorbatschow wurde einmal gefragt, was er für den größten Fehler des Sozialismus hielte. Ist er seine Antwort? Dass wir den Kindern ihre Mütter weggenommen haben. Er hat das im Nachhinein erkannt und wir sind jetzt in der westlichen Welt dabei, diesen schrecklichen Fehler nachzumachen, den Kindern ihre Mütter wegzunehmen. Übrigens, wenn eine christliche Mutter von zu Hause weg in den Beruf drängt, dann sagt sie damit eigentlich, dass Gottes Plan für das Familienleben nicht der beste ist. Und das führt wiederum dazu, dass Gottes Wort, so sagt das jedenfalls hier diese Stelle in Titus, dass Gottes Wort verlästert wird. Ja, die Christen glauben das ja selber nicht, was da steht. Das muss uns klar sein, das ist die Konsequenz. Ja? Glaubst du, dass Gottes Ordnungen für unser Leben gut sind? Glaubst du weiterhin, dass Titus 2, Vers 4 bis 5 inspiriertes Wort Gottes ist? Dann zeige der Welt, dieser verdrehten und verkehrten Gesellschaft um uns herum, dass es das bestmögliche Lebenskonzept für eine Familie ist. und sei deinem Mann eine liebevolle Hilfe. Dazu braucht man sicherlich auch Weisheit, um den Mann zu ermutigen, ein echter Vater zu werden. Noch eine Vorbemerkung, nachdem ich den Müttern was gesagt habe, jetzt vielleicht mal an die jungen Leute, die hier sind. Die hören ja vielleicht auch jetzt interessiert zu. Na, was wird denn heute meinem Vater so alles mitgegeben? Oft kommt ja in den Predigten so eine Stelle, so jetzt mal besonders was für die jüngeren Leute. Und na, das kann man dann schon mal als Jugendlicher gar nicht mehr so gut hören. Nach jetzt kriegen wir wieder unser Fett weg. Heute Abend geht es mal an die Väter und ihr hört mit. Ihr hört mit, was die Bibel euren Vätern sagt. Also erstens finde ich schön, dass junge Männer dabei sind, die vielleicht schon mal das abspeichern können für ihr späteres Leben. Vielleicht diesen Wunsch reifen lassen, ja, so ein Vater möchte ich auch mal werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass du gleich feststellst, Mensch, mein Vater, der ist gar nicht so. Der hat da diesen Fehler oder jenes Defizit. Gehst du dann gleich schadenfroh nach Hause? Na, Papa, hast du gehört, was der gesagt hat? Ich glaube, das wäre keine gute Haltung. Gottes Wort sagt nämlich, du sollst Vater und Mutter ehren. Und da steht nicht, du sollst sie nur ehren, wenn sie perfekt sind. Wenn sie alles richtig machen. Manchmal kannst du vielleicht als Kind, als Jugendlicher deinem Vater eine Hilfe sein, wenn du ihn liebevoll erinnerst, ja, an das, was er vielleicht heute Abend hört. Aber wirklich liebevoll und nicht schadenfroh oder rebellisch. Denkst du an das, was Paulus einmal dem jungen Timotheus schrieb, auch wenn es da nicht um natürliche Väter ging, sondern um geistliche Väter, da sagte er, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Also es kann eine Situation geben, wo man einen Vater auch mal ermahnen muss. Aber da muss es wirklich in der richtigen Art geschehen. Und dein Motiv muss auch richtig sein. Nicht damit der Vater so wird, wie du ihn dir sich wünscht, sondern damit der Vater seinem Vorbild ähnlicher wird, dem Vater im Himmel. Denn vielleicht wird dein Vater nachher selber ein bisschen traurig sein, wenn er den einen oder anderen Fehler erkennt, den er bisher gemacht hat. Und dann wird es ihm nicht gut tun, wenn sein eigener Sohn, seine eigene Tochter in dieser Wunde noch ein bisschen rumbohrt. Sondern dann bete lieber für deinen Vater, dass er mit Gottes Hilfe diese Sache anpackt, die ihm vielleicht gleich bewusst wird. Zeig deinem Vater einfach, ich ehre dich trotzdem und ich habe dich lieb, auch wenn du kein vollkommener Vater bist. Also ich weiß, wenn meine Kinder jetzt hier säßen und gleich zuhören würden, die würden auch manches entdecken, was sie mir dann anschließend unter die Nase halten können. Der vollkommene Vater hat uns lieb. Das soll mal das Erste sein. Ich möchte jede dieser Eigenschaften mit einer Bibelstelle belegen. Johannes 16, da steht das ausdrücklich. Johannes 16, Vers 27. Immer bezogen auf den himmlischen Vater, da sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, der Vater selbst hat euch lieb. Wissen deine Kinder, dass du sie lieb hast? Und zwar bedingungslos. Nicht nur dann, wenn sie etwas geleistet haben, worauf wir als Eltern stolz sind. Wenn sie über die Zeugnisnoten überragend sind oder wenn sie gerade irgendwas Gutes aufgeführt haben. Spüren sie, dass du sie lieb hast, wenn mal was schief geht, wenn vielleicht etwas passiert ist, was dem guten Ruf der Familie schaden könnte, wo andere die Nase rümpfen, wissen deine Kinder dann trotzdem noch, mein Vater, der hat mich aber lieb. Dürfen sie sich in jeder Situation dessen gewiss sein? Es gibt so ein paar Tabus für christliche Väter. Ein Tabu ist, Kinder, die eigenen Kinder vor anderen Personen bloßzustellen. Das ist etwas, was schlimme Wunden hinterlässt im Kinderherzen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte keine christlichen Eltern, aber ich habe das in meiner Kindheit mehrfach erlebt. von den eigenen Eltern bloßgestellt zu werden. Das ist eine von zwei Sachen, die wirklich tiefe Narben hinterlassen haben. Tut das euren Kindern nicht an. Unsere Kinder müssen empfinden, dass sie für uns das Wertvollste sind und dass wir niemals verächtlich über sie reden. Im Gegenteil, wir sollten nicht sparsam sein, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Dabei muss man natürlich sehen, dass verschiedene Kinder das auf verschiedene Weise gerne haben. Ich habe einen Sohn, der es gerne hat, wenn ich ihn in den Arm nehme, wenn ich ihm das auf körperliche Weise zeige, wie lieb ich ihn habe. Ein anderer, der nächste Sohn, macht sich da nichts raus. Aber der findet es ganz toll, wenn ich ihm morgens früh vor der Schule ein kleines Kärtchen auf den Frühstückstisch lege, wenn ich schon aus dem Haus bin und er kommt dann und hat dann einen kleinen Gruß von mir, wo drauf steht, ich hab dich lieb. Das hat der besonders gerne. Der Dritte hat es gerne, wenn ich nach Hause komme und wir erstmal ein bestimmtes Ritual durchlaufen, er in meine Arme laufen darf und anschließend ein kurzes Versteckspiel folgt. Das ist für ihn so der Inbegriff von, mein Papa hat mich lieb. Also jedes Kind hat so seine eigenen Vorstellungen davon, wie es das gerne ausgedrückt haben möchte. Es gibt so Bücher, die 5 Sprachen der Liebe, vielleicht kennt ihr sowas. Manche lieben eben die körperliche Nähe, andere lieben eher vielleicht auch die materiellen Geschenke. Wieder andere hören es sich gerne verbal an, dass man das zum Ausdruck bringt. Da ist jedes Kind individuell verschieden. Das muss man auch lernen, ja. Ist ja schon mal etwas befremdlich, wenn man das erlebt hat. Das erste Kind hat es so gerne, wenn man schmust oder es in den Arm nimmt. Das nächste will das gar nicht so gerne. Muss man sich darauf einstellen als Vater. Das erstmal wahrnehmen. Liebe zum Ausdruck zu bringen, hat übrigens nichts mit einem weichlichen Männerbild zu tun, wie es heute in unserer Gesellschaft modern ist. Es gibt heute viel zu viele Softies, also Softie-Papas, die keine klare Autorität verkörpern, sondern die einem eher vorkommen wie eine zweite Mutter. Das hat nichts mit dem Vaterbild der Bibel zu tun. Aber Liebe zum Ausdruck zu bringen, auch durch Worte und liebevolle Gesten, das gehört sehr wohl zum Vaterbild Gottes. Wir haben solche Bibelstellen wie Jesaja 43, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Sind solche Bibelstellen nicht schon unzähligen Kindern Gottes zum Trost geworden und haben gut getan? Und tut das unseren Kindern nicht auch gut, wenn wir das wirklich zum Ausdruck bringen? Ich hab dich lieb. Natürlich dürfen Worte und Gesten kein Ersatz sein für ein ansonsten liebloses Verhalten. Das Verhalten muss natürlich dazu passen. Johannes schreibt einmal, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das muss eine Einheit sein. Wisst ihr übrigens, wie Kinder das Wort Liebe buchstabieren? Z-E-I-T. Das ist das, womit wir Liebe besonders zum Ausdruck bringen können, dass wir Zeit für sie haben. Zeit mit ihnen verbringen. Das ist das Kostbarste für unsere Kinder, wenn wir miteinander Freude haben, miteinander spielen, miteinander arbeiten, lernen, lesen, miteinander Dinge unternehmen und dabei dann so viel wie möglich Austausch haben. Ich weiß, wie schwer das in unserer Zeit für manche Männer sein kann, die beruflich sehr stark gefordert sind, die viel unterwegs sind. Aber gerade dann müssen wir unsere Prioritäten gut überdenken. Was machen wir sonst noch neben dem Beruf, mit der dann vielleicht wenigen kostbaren übrigen Zeit? Wird die dann noch mit Hobbys gefüllt, mit anderen Aktivitäten außerhalb des Hauses? Oder versuchen wir von dem, was noch übrig bleibt, dann wenigstens so viel wie möglich unseren Kindern zu widmen? Kindererziehung ist eben nicht eine lästige Sache, Last im Sinne von lästig, sondern es ist eine der großartigsten Aufgaben, die uns Gott anvertraut hat. Ich möchte euch mal zwei Tagebucheinträge zeigen. Das eine Tagebuch war von einem erfolgreichen Geschäftsmann, ein richtiger Manager, der ständig unter Strom stand, und er schrieb am 20. September in seinem Tagebuch: Heute war ich mit Thomas, das ist sein Sohn, zum Angeln. Ein vergeudeter Tag. Am gleichen Tag schrieb auch sein Sohn in seinem Tagebuch. Er schrieb: Ich war heute mit Papa angeln. Es war der schönste Tag meines Lebens. Zwei Perspektiven. Das ist Liebe. Liebe versetzt sich in die Perspektive des anderen. Liebe merkt, das ist unendlich wertvoll für meinen Sohn, für mein Kind, wenn ich ihm mal so einen Tag widme und mir echt Zeit nehme, ausschließlich für ihn. Vor einem Jahr habe ich mit meinem zweiten Sohn auf dem Reiherhals eine ganz kleine Paddeltour unternommen, nur mit ihm. Papa und Sohn waren alleine. Und er kann sich heute noch an die Einzelheiten dieser Tour erinnern. Das ist ein Jahr her. Das ist für ihn wertvoll. Es geht gar nicht darum, irgendwelche außergewöhnlichen Events zu organisieren, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, dass wir sonst so wenig Zeit mit den Kindern haben, sondern es sind die kleinen Dinge. Das Memory-Spiel mit meinem Jüngsten. Ein bisschen Kicken hinterm Haus mit meinen Jungs. Die sind sehr fußballbegeistert. Unterstützung, wenn meine Tochter mal für ein Referat im Internet recherchieren muss, wenn ich das mit ihr zusammen mache und sie spürt, ich habe Interesse an ihren Aufgaben. Signalisieren wir unseren Kindern: Eure kleine Welt ist uns wichtig. Wir nehmen Anteil an dem, was euch beschäftigt, was euch Freude macht. Ihr seid uns wichtig. Wir haben euch lieb. Letzte Bemerkung dazu, wenn es heißt, der Vater selbst hat euch lieb, betonen nicht ja auch selbst, das heißt, es ist kein Vermittler nötig, in manchen Familien läuft das immer nur über die Mutter. Wenn man irgendwas möchte, geht man zur Mama. Mama, kannst du mal Papa fragen? Denn Jesus wollte hier den Jüngern sagen, ihr könnt auch den Papa, den Vater im Himmel selbst fragen. Ist die Rollenverteilung in der Familie so, dass der Papa nur für das Unangenehme zuständig ist und dass die Mama vermitteln muss, wenn man mal was Positives haben will, dann stimmt irgendwas nicht. Und da müssen die Mütter auch gegensteuern und die Kinder mal ermutigen, geh doch mal selbst zu Papa. Papa hat dich doch auch lieb. Es muss nicht über mich laufen. Auch ein wichtiger Aspekt. Wie gesagt, es geht nicht um ein einseitig weichliches Vaterbild. Wenn wir jetzt im Johannesevangelium ein Kapitel weitergehen, das Gebet des Herrn in Kapitel 17, finden wir dort zwei weitere Vatereigenschaften in den Anreden des Herrn. In Vers 11 spricht er seinen Vater an mit heiliger Vater. Und in Vers 25 mit gerechter Vater. Zwei weitere Eigenschaften des Vaters im Himmel. Er ist heilig und er ist gerecht. Heiligkeit beinhaltet moralische Reinheit und ein ungeteiltes Leben. Erleben unsere Kinder zwei Gesichter bei uns. Unser Sonntagsgesicht, wo wir Christen sein möchten, und unser Alltagsgesicht. Das nennt man scheinheilig. Und unsere Kinder werden das sehr schnell merken. Was dulden wir in unseren Familien? Dulden wir Dinge wie Fluchen oder unanständige Witze? Sehen uns unsere Kinder stundenlang vor dem Computer sitzen und zweifelhafte Bilder oder Filme ansehen? Merken sie, dass wir unaufrichtig sind, wenn es uns Vorteile bringt? Zum Beispiel, wenn wir mal zu viel Wechselgeld zurückbekommen. Oder bei der Steuererklärung, das werden wir vielleicht noch nicht verstehen. Ältere Kinder vielleicht kriegen das mit. Sehen Sie, wie wir Regeln übertreten, nur weil uns gerade keiner beobachtet? Hören Sie, wie wir schlecht über andere reden, während wir nach vorne hin, wenn wir ihnen begegnen, ihnen ganz freundlich in die Augen schauen. Also erleben Sie bei uns so ein Doppelleben. Das, was wir nach außen zeigen, das, was wir innen drin sind. Dann säen wir eine schlimme Saat, wenn wir nicht heilig sind, nicht echt sind. Aller Voraussicht nach werden die Kinder dann früh lernen, auch so eine Art Doppelleben zu führen. Ich fand ein Zeugnis dazu in einem Buch. Ich möchte euch vielleicht pro Abend auch ein Erziehungsbuch mal empfehlen. Es gibt ja unzählige Erziehungsbücher, manche sind hilfreich, manche weniger. Eins, was mir teilweise geholfen hat, ist dieses hier, Josh McDowell, die Papa-Connection. Hier geht es also auch speziell um das Thema der Väter. Und da schreibt ein Sohn als Zeugnis über seinen Vater, das möchte ich gerne mal vorlesen. Als sensibler Junge bekam ich über meinen Vater mehr mit, als ihm bewusst war. Während der gefährlichen Teenagerjahre war er mein großes Vorbild, das ich brauchte, und er ist es bis heute. Er brachte mir bei, wie wichtig es ist, hart zu arbeiten und eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Ich lernte von ihm, zuverlässig zu sein und Wort zu halten. Ich musste nie Angst davor haben, dass sich meine Eltern scheiden lassen würden. Mein Vater war meiner Mutter absolut treu und sehr liebevoll ihr gegenüber. Ich fühlte mich sicher und geborgen. Am wichtigsten war es, bei ihm zu beobachten, was Charakter bedeutet. Er tat das, was recht ist, auch wenn niemand ihm zuschaute. Er hat auch nie nur daran gedacht, bei der Steuererklärung zu schummeln. Er hat die Steuern einfach bezahlt und fertig. Seine Rechtschaffenheit war untadelig. Ich habe nie eine Lüge bei ihm erlebt und man sah ihm an, dass er das Gleiche von seinem Gegenüber erwartete. Sein Einfluss bestärkt mich noch immer und begleitet mein Leben bis heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht als Väter, wenn ich sowas lese, dann treibt mich das unwillkürlich ins Gebet und ich sage meinem himmlischen Vater den Wunsch, so ein Vater möchte ich auch mal gerne sein, dass das meine Kinder später über mich sagen können. Bitte hilf mir dabei, so ein Vater zu werden. Heilig und gerecht. Gerechtigkeit ist ein Wert, den Kinder wichtig nehmen. An der Schule werden immer so Wahlen durchgeführt von den Schulabgängern. Ich bekomme immer das Prädikat des strengsten Lehrers. Das ist nicht unbedingt so erstrebenswert vielleicht als Christ, aber diesen Ruf habe ich nun mal. Beruhigt war ich dann dadurch, dass sie mir auch das Prädikat gerechtester Lehrer noch verliehen haben. Das finde ich dann wiederum schön. Und ganz gerührt war ich dann, als sie mich Anfang des Schuljahres zum Vertrauenslehrer wählten. Also jemand, zu dem man hingehen kann, wenn man auch mal Probleme hat. Ich schließe daraus, also die Strenge, die können sie ertragen, weil sie Gerechtigkeit empfinden. Also Gerechtigkeit ist ein Wert, den Kinder und Jugendliche wichtig nehmen. Und Gerechtigkeit meint nicht Fehlerlosigkeit. Jeder Schiedsrichter, der sich bemüht, gerecht zu sein, macht trotzdem Fehler. Das passiert mir natürlich auch, den Kindern gegenüber. Aber sie müssen sehen, dass ich diese Fehler nicht absichtlich mache oder dass ich ein Kind dem anderen vorziehe. Und wenn uns Fehler unterlaufen, sind wir dann bereit, uns auch bei unseren Kindern zu entschuldigen. Das ist das zweite Hauptdefizit meiner eigenen Eltern. Ich habe niemals erlebt, dass meine Eltern sich entschuldigt haben. Das ist auch tief hängen geblieben und ich versuche das heute anders zu machen bei meinen Kindern. Es gibt Umfragen, dass knapp 40% der Jugendlichen niemals erleben, dass ihre Eltern sich bei ihnen entschuldigen. Können wir das? Das ist auch ein Aspekt von Gerechtigkeit, auch eigene Schuld zuzugeben. Es passiert natürlich leicht, dass man ein Kind dem anderen Kind vorzieht, weil das vielleicht von den Interessen her näher liegt, ein Junge, der gerne Fußball spielt, mit dem verbringe ich natürlich gerne Zeit, weil ich auch gerne Fußball spiele. Aber was ist mit dem Sohn, der jetzt nicht so fußballbegeistert ist? Kommt der dann zu kurz? Oft ist es meine Frau, die das merkt und die mich dann liebevoll aufmerksam macht. Also ihr Mütter, wenn ihr sowas merkt bei den Vätern, da ist eine einseitige Bevorzugung, dann weist in Liebe darauf hin. Macht es nicht wie Rebekka, die Frau von Isaak, die hat dann versucht, gegenzusteuern. Ja, wenn der Isaak den Esau vorzieht, dann ziehe ich den Jakob vor. Und dann war das Chaos in der Familie perfekt. Ja. Wir kennen alle die Früchte aus dieser Sache. Also das ist nicht die Lösung, wenn Papa einen Liebling hat, dass Mama dann den anderen Liebling nimmt, sondern dass man sich austauscht und gemeinsam dagegen steuert. Gerechtigkeit ist dann am besten praktikabel, wenn man klare Regeln hat in der Familie, dass die Kinder wissen, bei dem und dem Verhalten ist das und das zu erwarten und die Eltern reagieren nicht launisch oder willkürlich oder unberechenbar. Das mögen Kinder gar nicht. Wenn sie wissen, ich habe eine Regel übertreten und jetzt kommt die Strafe, die ich vorher wusste, dann ist das gerecht. Aber wenn das überhaupt nicht vorhersehbar ist, hat Papa schlechte Laune, dann setzt es was. Hat Papa gute Laune, dann lässt er alles durchgehen. Das hat verheerende Folgen und, wie gesagt, wird von Kindern als sehr, sehr negativ erlebt. Gott, der Vater, ist zuverlässig. Dazu ein Vers aus Psalm 33. Den muss ich allerdings mal ausnahmsweise aus der Luther-Übersetzung zitieren, weil da was deutlicher wird, dass es um diesen Aspekt der Zuverlässigkeit geht. Psalm 33, Vers 4. Nach der Luther-Übersetzung heißt er, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Ist das auch ein Kennzeichen, was unsere Kinder bei uns erleben? Was er zusagt, das hält er gewiss. Etwas, das Kinder auch sehr, sehr wichtig nehmen. Auf Papas Wort muss hundertprozentig Verlass sein. Wenn Papa versprochen hat, am Samstagnachmittag spielen wir Tischtennis, und dann kommen plötzlich scheinbar wichtigere Dinge dazwischen. Da muss doch noch am Auto was gemacht werden und da muss ich mal schnell in den Baumarkt oder mit einem Freund telefonieren und am Ende ist das versprochene Tischtennisspiel vergessen. Wir ahnen nicht, was das für das Kind bedeutet, dass sich auf dieses Tischtennisspiel mit Papa gefreut hat. Und es erlebt, mein Vater ist nicht zuverlässig. Man kann sich auf sein Wort nicht verlassen. Das wäre sehr, sehr schade. Wieder kommt es darauf an, dass wir die Perspektive des Kindes einnehmen. Ja, aus unserer Sicht war das Tischtennisspiel nichts Wichtiges. Ja, das andere war viel wichtiger. Aber für das Kind war das vielleicht der Höhepunkt der Woche. Sich stundenlang, tagelang darauf gefreut. Und die Liebe kann das immer so sehen aus der anderen Perspektive. Uns ist das doch auch wichtig in unserer Beziehung zu Gott, dass wir wissen, sein Wort ist zuverlässig, er kann nicht lügen. Er gibt auch nicht leichtfertige Versprechen, die er anschließend wieder zurücknimmt oder einfach vergisst, sondern alles, was er verheißen hat, das tut er auch. So eine Zuverlässigkeit, die vermittelt Geborgenheit und Vertrauen. Das ist ja das Wesen unseres Glaubens. Unser christlicher Glaube gründet sich auf Gottes Wort. Er ist am Wort orientiert. Und deswegen müssen unsere Kinder lernen von uns, es gibt Worte, auf die man sich vollkommen verlassen kann. Gott, der Vater, erzieht uns. Sprüche 3. Vers 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Sehr ein interessanter Vers. Züchtigung steht nicht in Konkurrenz zur Liebe, sondern sie ist ein Ausdruck der Liebe. Macht dieser Vers ganz deutlich. Man züchtigt den Sohn, weil man an dem Sohn wohlgefallen hat, weil der Sohn einem wichtig ist. Und weil man den Herzenswunsch hat, Schaden von ihm abzuwenden. Und man nimmt eine Verhaltensweise wahr, die ganz, ganz schädlich ist für den Sohn und deswegen entschließt man sich, ich muss jetzt durchgreifen, um diesen Schaden abzuwenden. Und dazu kann manchmal Züchtigung, auch körperliche Züchtigung, nötig sein. Ich will das jetzt hier nur kurz anweisen, weil wir darauf nochmal in den folgenden Abenden zurückkommen werden. Ich habe schon mal anfangs gesagt, dass viele moderne Eltern darauf verzichten, aus einer falschen Motivation heraus. Ja, sie möchten, dass ihre Kinder sie toll finden. Und deswegen versuchen sie sich immer so zu verhalten, wie es den Kindern am besten gefällt. Alle Wünsche erfüllen, immer nachgeben, wenn das Kind quengelt, nur nicht streng erscheinen. Die Bibel sagt uns, das ist keine Liebe. Das ist letztlich Egoismus. Ich möchte Applaus bekommen von meinem Kind. Umgekehrt darf natürlich auch Züchtigung keine falsche Motivation haben. Sie darf nicht aus Zorn oder aus Jähzorn geschehen, weil jetzt mal gerade das Fass übergelaufen ist und jetzt mal auf den Tisch hauen muss und wir uns einfach nicht mehr beherrschen können. Sondern Züchtigung sollte nicht im Affekt geschehen, jähzornig, sondern in einer möglichst ruhigen Atmosphäre. Es ist gut, wenn ich als Vater über ein Fehlverhalten erregt bin, dass ich mich erstmal abkühle. Bei uns ist das so, ich habe mein Büro auf einer anderen Etage als unsere Wohnung und wenn es solche Vorfälle gibt, wo ich meine, jetzt ist eine Züchtigung angebracht, dann nehme ich mein Kind mit in mein Büro und auf dem Weg dahin, Treppe runter, kann man selbst auch schon mal ein bisschen runterfahren. Wenn man unten ankommt, dann ist die Erregung erstmal wieder weg. Und dann findet erstmal ein ruhiges Gespräch statt. Kein Geschrei, kein Anbrüllen, ein ruhiges Gespräch und eine Erklärung, warum ich jetzt eine Züchtigung für angemessen halte. Und nach der Züchtigung beten wir zusammen, das Kind und ich. Und ich versuche sicherzustellen, dass wirklich alles bereinigt ist, dass da jetzt nicht ein Zorn beim Kind zurückbleibt oder eine Rebellion, sondern dass das wirklich eingesehen hat und nicht als ungerecht empfindet. Das hört sich jetzt so an, als wenn ich da, wie gesagt, in einer anderen Liga unterwegs bin. Ich bin auch, wie gesagt, nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, den Fehler passieren, also es gelingt mir nicht immer, so zu handeln, wie ich das gerade beschrieben habe. Es passiert auch, dass ich im Zorn laut werde, oder dass mir spontan die Hand mal ausrutscht, wenn wirklich was ganz Ärgerliches passiert. Aber dann ist es wichtig, dass ich das, was ich eben gesagt habe, diese Kommunikation mit dem Kind, dass ich das dann nachhole. Und dass ich mich auch das gehört dazu, entschuldige, wenn ich merke, das war jetzt übertrieben oder zu schnell, unangemessen. Dann erleben Kinder, dass auch wir als Eltern unvollkommen sind und Schuld bekennen müssen, auch ihnen gegenüber. Wie gesagt, wir kommen auf das Thema der Zucht nochmal zurück. Der nächste Punkt ist wieder angenehmerer. Der Vater tröstet uns. Auch eine Eigenschaft des Vaters, 2. Korinther 1. Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Trost, trösten ist also auch ein Wesensmerkmal unseres Vaters. Auch beim Trösten kommt es wieder darauf an, sich in den anderen hineinzuversetzen. Aus Erwachsenensicht ist ja manche Träne und manche Traurigkeit unserer Kinder unnötig. Wie schnell rutscht uns da was raus, wie, jetzt stell dich mal nicht so an, war doch gar nicht so schlimm. Gerade wir Väter möchten ja, dass unsere Kinder keine Weichlinge werden. Sie sollen robust werden, auch mal was aushalten können. Als Ziel ist das völlig in Ordnung, aber wie kommen wir diesem Ziel näher? Indem wir unseren Kindern Trost verweigern, indem wir sie schroff abweisen, jetzt stell dich mal nicht so an. Wenn wir so reden, sind wir kein gutes Abbild unseres himmlischen Vaters. Er nennt sich der Gott allen Trostes. Ich denke, es ist besser, erst auf das Bedürfnis nach Trost einzugehen und anschließend das Kind vielleicht dann zu ermutigen, beim nächsten Mal vielleicht ruhiger zu bleiben oder mal die Zähne zusammenzubeißen. Man kann auch Tipps geben, wie das gelingen kann. Aber erst trösten und dann vielleicht für die Zukunft ermutigen und stärken. Es gilt übrigens auch, wenn das, was dem Kind passiert ist, was wehgetan hat, vielleicht seine eigene Schuld war. Es ist aus Unvorsichtigkeit, weil es eine Regel vielleicht beachtet hat, hingefallen, hat sich verletzt oder es hat einen Misserfolg in der Schule gehabt, weil es zu wenig gelernt hat. Also es entsteht Traurigkeit durch eigene Schuld. Dann reagieren wir auch oft falsch. Doch während das Kind weinend am Boden liegt oder niedergeschlagen in der Ecke sitzt, kommen wir womöglich mit Vorwürfen oder klugen Ratschlägen. War doch klar, hätte ich dir gleich sagen können, du musstest das so und so machen. Aber das Kind braucht jetzt erst einmal jemanden, der es in den Arm nimmt, der die Schmerzen lindert oder der Mitgefühl ausdrückt. Ich kann mir vorstellen, wie es dir jetzt gerade geht. Der himmlische Vater macht seinen Trost nicht davon abhängig, ob wir selber schuld sind. Er ist unsere Zuflucht. Psalm 36. Vers 8. Wenn auch die alte Übersetzung hat, die alte Überführer, dann war es Vers 7. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, und Menschenkinder nehmen Zuflucht zu deiner Flügel Schatten. Das ist ein ähnlicher Gedanke wie beim Trösten. Beim Trösten ging es um die Frage, wohin unsere Kinder gehen können, wenn sie traurig sind oder Schmerz empfinden. Bei der Zuflucht geht es vielleicht mehr um die Frage, wo können sie hingehen, wenn sie Angst haben. Ich las von einem kleinen Mädchen, das nachts Angst hatte vor einem lauten Gewitter, das dann ganz verängstigt zu den Eltern ins Schlafzimmer kam. Der Vater wacht auf und ist genervt und jagt sie weg. Stell dich nicht so an, sondern nur ein Gewitter. Das Mädchen verbrachte die nächsten Stunden zitternd im Badezimmer, wo es sich einschloss. Es hatte Zuflucht bei seinem Vater gesucht und fand sie nicht. Ein Zufluchtsort ist ein Ort, wo man mit allem hinkommen kann. Haben wir als Väter regelmäßig ein offenes Ohr für unsere Kinder? Lassen wir sie erzählen, was sie in der Schule erleben, welche Sorgen sie haben, welche innersten Fragen, vielleicht sogar Zweifel? Hätten sie Mut, mit ihren Glaubenszweifeln sich zu öffnen, uns davon zu erzählen? Kennen Sie uns so als einen Zufluchtsort, wo man wirklich das Erz ausschütten kann? Psalm 62 ermutigt der Psalmist das Volk Gottes, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Jemand, dem man alles sagen kann. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen, Verständnis zeigen, zuhören wollen und mit den Kindern zusammen beten. Das alles macht Zuflucht aus. Nächste Eigenschaft Gottes im Psalm 103. Vers 10. Er hat uns nicht getan nach unseren Sünden und nach unseren Ungerechtigkeiten, uns nicht vergolten, Vers 13, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Gott, der Vater, ist bereit zur Vergebung. Wenn ich zu dem Punkt komme, dann habe ich unwillkürlich eine Familie vor Augen aus unserer Heimatstadt, die mir persönlich viel bedeutet. Diese Familie ist zurzeit völlig zerrüttet, weil der Vater nicht vergeben kann. Ein schrecklicher Zustand, unversöhnlich seinen Kindern gegenüber. Und ein warnendes Beispiel für mich. Denn dieser Vater, an den ich da denke, ist durchaus in manchen anderen dieser Eigenschaften, die wir jetzt gesehen haben, vorbildlich. Er ist aufrichtig und gerecht, absolut zuverlässig. Er hat seine Kinder konsequent erzogen und ihnen viel Gutes auch geschenkt. Aber er hat große Defizite in diesen, ich nenne es mal, in diesen weicheren Eigenschaften. Liebe zum Ausdruck zu bringen, Vergebung zu gewähren. Und die Familie ist kaputt. Die Kinder sind teilweise psychisch krank und möchten dringend weg von zu Hause. Das ist ein schrecklicher Zustand. Und das macht deutlich, es ist wirklich wichtig, ein vollständiges Vaterbild zu vermitteln. Deswegen habe ich das hier auch so Schritt für Schritt aufgedeckt, dass wir, wenn wir über eine Eigenschaft reden, nicht die anderen vergessen. Es muss ausgewogen sein, das Vaterbild, was wir unseren Kindern zeigen. Es reicht nicht, wenn ich in 2, 3, 4 Eigenschaften vorbildlich bin und die anderen vergesse. Es muss ein vollständiges Vaterbild sein. In dieser Familie fehlt die Vergebungsbereitschaft, und diesem Vater fehlt diese Vergebungsbereitschaft. Und all die vielen anderen guten Dinge sind damit zumindest im Moment verpufft. Wenn wir an den Vater in Lukas 15 denken und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann ist das doch ein Wesenszug, der den himmlischen Vater durch und durch kennzeichnet. Vergebung. Die ganze Zeit wartet dieser Vater auf seinen Sohn, dass er zurückkommt und also ihn von Weitem sieht, ja, das kleinste Anzeichen von Buße bei unseren Kindern, dann rennt er hin, fällt ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Das ist unser Vater. Vergeben hat nichts damit zu tun, Fehlverhalten abzuschwächen. War ja nicht so schlimm, ja, konnte es ja eigentlich auch gar nicht anders. Das ist nicht Vergebung. Sondern Vergebung sagt, ja, was du getan hast, war falsch, aber ich akzeptiere deine Bitte um Vergebung. Zwischen uns ist wieder alles so, als wenn das nie passiert wäre. Das ist Vergebung. Wir haben einen Vater, der Schuld so ernst nimmt, dass er seinen geliebten Sohn am Kreuz sterben ließ. Also er sagt, die Schwamm drüber war ja nicht so schlimm. So schlimm war das, dass er seinen Sohn hingibt, wegen unserer Schuld. Aber er ist andererseits ein Vater, der sich so sehr wünscht, uns vergeben zu können, dass er eben gerade dieses Opfer gegeben hat. So sehnt er sich danach, uns zu vergeben. Und diesen Vater möchten wir doch unseren Kindern vorstellen. Dürfen wir da unversöhnlich oder nachtragend erscheinen? Ein letzter Punkt. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Gott, der Vater, gibt uns gute Gaben. Manchen Vätern würde das vielleicht als erstes einfallen. Ich habe es absichtlich ans Ende gestellt, diesen Punkt. Weil ich glaube, dass wir in unserer Wohlstands- und Überflussgesellschaft nicht so sehr das Problem haben, zu wenig materielle Gaben zu geben, sondern dass wir ein ganz anderes Problem haben. Viele Väter versuchen, Defizite in anderen Bereichen damit auszugleichen. Das kann man besonders extrem bei Scheidungskindern beobachten, wo der Vater von zu Hause weggegangen ist. Und viele dieser Väter beruhigen ihr schlechtes Gewissen dann damit, dass sie die Kinder regelrecht überschütten mit irgendwelchen materiellen Dingen. Und meinen, damit kann ich jetzt alles ausgleichen, was ich sonst an Liebe, an Trost und so weiter nicht geben kann, dann wenigstens ganz viel Materielles. Aber das ist natürlich kein Ausgleich. Wenn wir dem Vaterbild Gottes entsprechen wollen, dann müssen wir ganz anders mit diesem Punkt umgehen. Wir müssen darauf achten, welche und wie viele Gaben wirklich gut sind für unsere Kinder. In den folgenden Abenden komme ich darauf zurück. Sind eigener PC, Handy und Musikanlage gute Gaben? Natürlich empfinden das die meisten Jugendlichen so. Und natürlich ist auch der Gruppendruck extrem, dass man heutzutage sowas braucht. Aber das kann kein Maßstab für uns als christliche Eltern sein. Welche guten Gaben gibt uns denn der himmlische Vater? All die materiellen Dinge, die wir uns wünschen. Würden wir noch die Parallelstelle in Lukas lesen, Lukas 11, Vers 13, da ist ja in etwa der gleiche Vers, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, und dann geht es weiter, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das ist das Gute, was Gott dann gibt, den Heiligen Geist. Damit sind die Wirkungen des Geistes gemeint. Den Heiligen Geist als Person hat ja jeder Gläubige nach seiner Bekehrung empfangen. Aber der Geist bringt dann Wirkungen hervor in unserem Leben, wie Trost, Mut, Weisheit zum Handeln, neue Freude. Und das sind genau die guten Gaben, die Gott uns geben möchte, wenn wir ihn darum bitten. Wenn nun jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt. Das ist eine gute Gabe, Weisheit. Mehr Liebe, mehr Freude. Das sind gute Gaben. Nicht das schönste Auto oder das und das Kleid oder sowas. Christen müssen alle Dinge ihrem Wesen nach prüfen. Und gerade die Dinge, die wir unseren Kindern geben, ob sie wirklich gut sind oder ob die Kinder das nur als gut empfinden. In unserer Überflussgesellschaft gibt es auch ein zu viel an materiellen Gaben. Ich kenne christliche Familien, die ihre Kinder mit Materiellem überschüttet haben. Alles Spielzeug, was man sich nur wünschen kann, Ausrüstungen für teure Sportarten und Hobbys, das teuerste Fahrrad, später dann der Motorroller, dann das erste schnelle Auto. Immer schenken, 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 schenken. Verbunden damit war die Hoffnung, wenn die Kinder immer stets das Beste bekommen, dann werden sie uns dankbar sein. Sie werden auch die vielen Dinge nicht vermissen, die ihre ungläubigen Kameraden vielleicht haben. Und sie werden dann auch den Glaubensweg gemeinsam mit ihren Eltern gehen. Diese Strategie ist in vielen Fällen nicht aufgegangen. Solche Kinder werden oft Egoisten, die nie gelernt haben, um anderer Willen zu verzichten. Und die sich auch heute noch als Erwachsene jeden Luxus gönnen und an einem lebendigen Glaubensleben wenig Interesse haben. Das ist keine Theorie, sondern wie gesagt beobachtete Wirklichkeit. Deswegen brauchen wir in unserer Zeit, in unserer Wohlstandsgesellschaft viel Weisheit in diesem Punkt. Kein Vater möchte ja gegenüber seinen Kindern geizig erscheinen, sondern wir wollen großzügig sein, das ist unser himmlischer Vater auch. Wir wollen ihnen nichts Gutes vorenthalten, aber wir wollen doch prüfen und vorsichtig sein, was wirklich gut und nützlich ist. Ja, dann ist dieses Bild abgerundet. Vielleicht Findet ihr beim Forschen in Gottes Wort noch weitere Vatereigenschaften Gottes? Aber ich denke, wir haben einige gesehen. Und ist es nicht wunderbar zu wissen, dass wir solch einen Vater haben, der alles das vollkommen verkörpert? Das ist unser Vater. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es Freude gemacht hat, diesen Vortrag, diesen heutigen Teil vorzubereiten, in der Bibel zu suchen, wie ist eigentlich Gott der Vater? Das macht einfach Riesenfreude. Aber es soll nicht bei dieser einen Stunde jetzt bleiben, die mir Freude gemacht hat, sondern ich möchte, dass diese Freude jetzt überspringt auf die Väter und dass daraus der Wunsch entsteht, ja, ein Stückchen so möchte ich, oder nicht mal ein Stückchen, immer mehr so möchte ich auch werden. Für meine Kinder. Solch ein Vater möchte ich sein. Damit unser Leben eine Predigt, eine gewinnbringende, eine fruchtbringende Predigt im Leben unserer Kinder. Und dann wird Erziehung vielleicht doch eine Lust für uns. Bei aller Last, die auch damit verbunden ist. Ich weiß, es gibt belastende Situationen für Eltern. Das weiß übrigens sogar Gott, der vollkommene Vater. Ihr könnt ja denken, wenn ich so bin, dann werden meine Kinder auf jeden Fall einen guten Weg gehen später. Dann habe ich sie richtig erzogen. Aber auch der vollkommene Vater, Gott der Vater, hat Kinder, die sich abgewandt haben. In Jesaja 1 kann man das lesen. Das soll uns Trost geben, auch wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, solche Väter zu sein, und trotzdem entscheiden sich unsere Kinder für einen falschen Weg, dann ist das nicht automatisch der Beweis dafür, dass wir was falsch gemacht haben. Natürlich werden wir immer irgendwas finden, was wir falsch machen, aber das muss nicht notwendigerweise der Grund sein, dass unsere Kinder sich falsch entscheiden. Auch Gott, der vollkommene Vater, muss mit ansehen, dass sich viele seiner Kinder, gemeint ist in Jesaja 1 das Volk Israel, falsch entschieden haben. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal ein Buch empfehlen für Eltern, die vielleicht in diesem Leid stecken. Dieses schöne kleine Heftchen von Gerde Koning, Wenn Eltern leiden. Das sollte ein Trostbuch sein für Eltern, die sich wirklich bemüht haben, mit Gottes Hilfe zu erziehen und wo trotzdem viel Not entstanden ist. Lasst euch trösten von diesem Buch. Tröstet euch bitte aber auch gegenseitig, wenn ihr solche Situationen in eurer Gemeinde habt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann später noch Geschwister den Zeigefinger auf euch richten. Ja, das hätten wir euch gleich sagen können bei der Erziehung, da konnte ja nichts anderes rauskommen. Das ist Lieblosigkeit. Wir sind in den Gemeinden zusammengestellt, um uns gegenseitig zu ermutigen in der Erziehung, auch wenn wir nicht alles hundertprozentig gleich machen. Aber was wir gar nicht gebrauchen können, ist heutzutage, dass wir noch uns gegenseitig Vorwürfe machen, uns gegenseitig das Leben noch schwerer machen, sondern wir brauchen Ermutigung. Gegenseitige Ermutigung. Erziehung nicht nur als Last zu empfinden, schon gar nicht als lästig. Sollte ihr ein Vater sein, der das alles bisher nicht so gesehen hat, diese großartige Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, sondern der es als eine lästige Sache empfindet, neben seinem Beruf vielleicht auch noch Kinder erziehen zu müssen, dann lass dir sagen, dass du Buße tun musst darüber. Erziehung ist nicht lästig, sondern ist eine Verantwortung vor Gott und eine wunderbare Aufgabe, eine ganz hohe Berufung, Gott den Vater hier auf dieser Erde für deine Kinder wiederzuspiegeln. Das Alte Testament endet ja mit diesem Vers in Malachi. Der letzte Vers des Propheten Malachi. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern wenden. Umgekehrt auch, das lasse ich jetzt mal weg. Mir geht es heute Abend um diese Seite. Das ist mein Gebet heute, dass das vielleicht eine Frucht ist bei den Vätern, die mitgehört haben, dass sich ihr Herz ganz wieder neu zu ihren Kindern wendet und natürlich zu dem Vater im Himmel, der allein uns nur helfen kann, solche Väter zu werden, wie er es in Vollkommenheit ist. Ich wünsche euch seine Hilfe und seinen Segen.